Datenschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kinderschutz im Dialog, der Systemversteher-Podcast. Die heutige Folge hört ihr ein bisschen besonders, nämlich am 23. Mai. Und das ist der Tag des Grundgesetzes. Wir wollen heute darüber sprechen, was Kinderrechte im Grundgesetz zu tun hätten und warum sie gerade nicht drinstehen. Und auch ein bisschen darüber sprechen, wem dient das denn eigentlich, dass sie nicht drinstehen und wem könnte es dienen, wenn sie drinstehen. Carsten, ein Thema, von dem ich weiß, dass du dafür brennst. Und bin sehr gespannt, vielleicht kannst du uns erstmal einen kleinen Abriss dazu geben zum Grundgesetz an sich.
Die Situation, die aktuell herrscht, ist die, dass Elternrechte im Grundgesetz explizit erwähnt sind und Kinderrechte nicht. Man könnte ja auf die Idee kommen und sagen, also Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz, aber Kinder sind ja auch Menschen und weil Menschenrechte erwähnt sind, weil eben Paragraph 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, sind ja Kinder mit gemeint. Und von daher ist das ja reine Symbolpolitik, wenn man jetzt die Kinder explizit reinschreibt. Diese Argumentation hinkt aber genau deswegen, weil man die Elternrechte eben festschreibt und Kinderrechte nicht reinschreibt. Das erstmal ganz allgemein vorweg.
Und warum können Kinder nicht einfach mit impliziert sein? Also getreu dem Motto, Kinder sind auch Menschen und damit vielleicht auch kleine Erwachsene?
Ja, eben weil die Rechte von Eltern explizit erwähnt sind. Das führt immer wieder zu Schieflagen, auch in Prozessen, auch in der Rechtsprechung. Aber in meinen Augen führt das auch zu einer gesellschaftlichen Schieflage. Eigentlich könnte man es so beschreiben. Wir beschreiben das Mittel, nämlich die Erziehung von Kindern. Und dieses Mittel, das schreiben wir ins Grundgesetz. Aber das Ziel, nämlich Kinder in einem guten Aufwachsen, das beschreiben wir nicht. Und das ist schon etwas paradox, dass wir das Mittel festschreiben im Grundgesetz und das Ziel, dem dieses Mittel dient, nicht festschreiben. Klingt jetzt ein bisschen juristisch, aber hat in meinen Augen ganz, ganz hohe Auswirkungen. Also wir können da gleich noch tiefer einsteigen, was das zum Beispiel mit der Objektstellung von Kindern in Prozessen zu tun hat, was das in Sorgerechtsverfahren für Auswirkungen hat, was das im Bereich von Kinderschutz ganz konkret auch bedeutet in den Hilfen zur Erziehung so. Ich will aber ein paar allgemeine Sachen einmal sagen. Ich glaube, dass Kinder in Deutschland keine gute Lobby haben. Das beantwortet vielleicht auch schon die Frage, warum steht das eigentlich nicht drin? Oder warum schreiben es sich Koalitionen eigentlich immer, wenn sie zusammengehen, so grundsätzlich auf den Zettel und tun es dann doch nicht? Man zerstreitet sich in meinen Augen immer wieder daran, dass man es so festschreibt, also es ergibt ja nur Sinn, das reinzuschreiben, wenn man das so festschreibt, dass es auch eine Wirkung hat. Wenn man das ganz allgemein formuliert, kann man es auch besser lassen. Genau daran zerstreitet man sich ja immer wieder und deswegen ist es bisher nie dazu gekommen. Schauen wir uns so einschneidende Dinge in der Gesellschaft an, wie zum Beispiel die Pandemie. Innerhalb der Pandemie, wenn man mal anschaut, wie Kinder zum Pandemiegeschehen beigetragen haben, und ich spreche nicht vom ersten Jahr, da wussten wir alle noch relativ wenig. Ich finde, da kann man niemandem irgendeinen Vorwurf machen. Aber auch im weiteren Verlauf, als wir schon viel wussten, als wir wussten, Kinder tragen zum Pandemiegeschehen nun wirklich wenig bei. Wenn man dann vergleicht, wie Erwachsene eingeschränkt worden sind, wie wenig Erwachsene eingeschränkt worden sind, und auch da kam es zur Einschränkung, will ich gar nicht kleinreden. Aber im Vergleich zu Kindern, dann steht das in überhaupt keinem Verhältnis. Wir haben völlig lapidar Schulschließungen beschlossen, haben uns vielleicht noch Gedanken darüber gemacht, was das für das Lernverhalten von Kindern bedeutet und ob man das wirklich alles digital auffangen kann. Spoiler-Alarm, nein, konnte man nicht. Merkt man auch jetzt an Schulen.
Auch an unserer Schule übrigens ganz drastisch an den Kindern und Jugendlichen, die uns begegnen, was die Corona-Zeit mit den Kindern und Jugendlichen gemacht hat, was den Aspekt von Bildung und Teilhabe angeht.
Genau, ne? Also allein das schon so hat riesen Lücken hinterlassen und das hat man in meinen Augen sträflich vernachlässigt und ist darüber hinweggegangen mit wirklich, wirklich schwachen Argumenten. Diese Argumente können eigentlich nur zählen, wenn man sagt, naja, sind halt Kinder, ob die jetzt zur Schule gehen oder nicht. Ganz ehrlich, klingt ein bisschen polemisch von mir, aber Ein bisschen lief es genau darauf hinaus. Und dann gibt es ja noch was weiteres, das will ich klar sagen, damals wusste man das schon, ne? Also das war ja Teil der Diskussion, dass Kinder wenig zum Pandemiegeschehen beitragen. Man hat es aber trotzdem gemacht. Und dann kommt ja noch was hinzu, wie man das als Erwachsener vergessen kann, erschließt sich mir dann gar nicht mehr, dass man über diese Bildungsauswirkungen noch diskutiert hat, ohne eine Konsequenz drauf zu ziehen, Klammer auf, Klammer zu. Aber was man völlig vergessen hat, ist, welche sozialen Auswirkungen hat das eigentlich, wenn ein Kind nicht zur Schule gehen kann, wenn ein Kind seine Freunde nicht mehr treffen kann. Also wenn du einem Kind einen Großteil seines sozialen Umfeldes nimmst.
Ich möchte das nochmal sehr, sehr deutlich machen. Wir reden von Schulen, Kindergärten, Freizeitangeboten, sozialen Treffpunkten, Spielplätzen, die geschlossen waren. Wir reden von Sportangeboten, die nicht mehr stattfinden konnten. Und zwar für alle Bildungsschichten. Also sowohl für die Kinder, die vielleicht Förderung von zu Hause erhalten, als auch für Kinder und Jugendliche, die kein Angebot von zu Hause kriegen. Da ist alles wegrationalisiert worden für genau diese Bevölkerungsgruppe.
Und wenn du dann einen Garten hast und ein großes Haus, kannst du das noch irgendwie überstehen. Aber auch dann übrigens treffen Kinder trotzdem nicht die gleichaltrigen Kinder, die sie dringend brauchen. Und kann das bei mir auch ganz konkret sagen, wie das gewesen ist für meine Kinder damals. Und das ist keine einfache Situation gewesen. Und trotzdem hatten die Möglichkeit zum Spielen, hatten einen großen Garten und konnten sich da weiterhin austoben und so. Aber jetzt stell dir vor, was macht das mit Familien, was macht das mit Kindern, die im Plattenbau wohnen, ohne Balkon, wenn Spielplätze geschlossen sind, wenn Kitas geschlossen sind, wenn Schuleinrichtungen geschlossen sind. Also das ist schon dramatisch gewesen und die Auswirkungen, die das hatte, sind, oh Wunder, ebenfalls dramatisch. Zwei Zahlen dazu. Um 25% ist die Zahl der psychisch erkrankten Familien in der Corona-Pandemie nach oben gegangen. Alle Experten waren sich einig, das geht auch wieder runter, tut's aber nicht. Also die Zahl geht nicht wieder runter, weil die Schäden so nachhaltig sind. Und da haben wir wirklich Kindern ein riesengroßes Leid zugefügt. Übrigens auch 25% der Kinder sind in der Pandemie von niemandem mehr gesehen. 25%. Das heißt weder von Jugendämtern, noch von Schulen, noch von Kita-Erziehern. Und während ja vor und nach der Pandemie immerhin doch nochmal der eine oder andere Lehrer merkt, da ist irgendwas ungünstig oder im Sportunterricht dann doch mal auffällt, da sind blaue Stellen an Stellen, wo sie nicht hingehören und die jetzt nichts mit dem Schienbein und einem Fußball zu tun haben, sondern das sind blaue Flecken, da mache ich mir Sorgen. Also das findet ja auch schon viel zu wenig statt, aber weil darüber viel zu wenig aufgeklärt wird übrigens, ne? Also, aber in der Zeit ist das halt gar nicht mehr gesehen worden und das führt natürlich zu massiven Schädigungen und die nächste Zahl. Wir haben vor der Pandemie mit unseren so damals so 145 Plätzen um die 185 Anfragen gehabt im stationären Bereich. Wir sind jetzt bei weit über 1000 Anfragen. Ja, wir haben auch noch Gruppen dazu bekommen, aber bei weitem nicht in dem Verhältnis. Wir können definitiv sagen, dass sich die Zahl der Anfragen für stationäre Erziehung verfünffacht hat. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Also die Idee, dass man findet, dass Kinder außerhalb ihres sozialen Umfeldes, außerhalb ihrer Familie oder sozialen Familie oder was auch immer, besser aufgehoben sind als dort. Das geht um das Fünffache nach oben. Und das ist alarmierend. Das hat auch was damit zu tun, welchen Stellenwert wir Kindern beibemessen in unserer Gesellschaft.
Es macht halt nochmal deutlich, dass Kinder eben ein Teil von etwas sind und dass ihre Bedürfnisse, ihre Rechte abgewogen werden und eben dann verlieren, weil sie, wie du sagst, und ich sehe das auch so, keine Lobby haben, weil sie nicht gewichtig genug sind, weil sie keinen Rechtsrahmen an der Stelle haben, weil es nicht um Prävention geht, sondern um Sicherung, und zwar Sicherung des absoluten unteren Mindestmaßes und nicht bestmöglicher Versorgung. Wir können da gleich nochmal einen Exkurs zu machen. Aber genau das macht es eben deutlich. Interessen von Kindern werden abgewogen, sie verlieren dagegen und haben dann keine Chance.
Kinderinteressen werden insofern wahrgenommen, als dass, wenn man Gefährdung feststellt, dass man sagt, okay, wenn es Gefährdung gibt, dann müssen wir etwas tun. Aber ich meine, das ist doch viel zu wenig. Können nicht erst anfangen, uns mit Kindern zu beschäftigen, wenn sie gefährdet sind. Kinder haben doch ein Recht darauf, dass wir sie möglichst ideale Bedingungen für sie schaffen. Und davon sind wir in vielen Bereichen weit entfernt. Nicht umsonst musste man doch auch im SGB VIII in den ausgehenden 90ern die Hilfskrücke einführen des Paragraphen 8a, den es vorher nicht gegeben hat. Ja, also allein 8a. Also merkt man ja, man hat was drangehängt an einen Paragraphen, wo man gemerkt hat, irgendwie reicht es jetzt nicht so richtig aus, wie wir Kinder schützen. Und deswegen ist ja diese ganze Idee auch entstanden, dass man dann eben angefangen hat zu sagen, okay, also wenn Kinder gefährdet sind, wenn Kinder in Gefahr sind, dann müssen wir auch unmittelbar handeln. Das ist ja auch übrigens ein riesengroßer Fortschritt gewesen, dass man das gemacht hat. Hat auch was mit den UN-Kinderrechten zu tun übrigens. Das ist nicht annähernd das, was Kinder verdient hätten. Und ich will vielleicht nochmal, wenn es passt, nochmal eine ganz konkrete Auswirkung, die das prozessual auch bedeutet. Dann wird, das macht so ein Bild vielleicht nochmal so ein bisschen kompletter, wenn es jetzt gerade passt. Es gibt einen Fall, den Steffen Hallmann, einer der Richter in Deutschland, die sich sehr, sehr maßgeblich für Kinderrechte im Grundgesetz einsetzen, immer wieder zitiert. Und ich habe den mal sehr eindrücklich bei ihm auf einem Vortrag gehört. Da geht es darum, dass ein kleines Mädchen miterleben musste, wie der eigene Vater die Mutter bestialisch mit, keine Ahnung, 32 Messerstichen umgebracht hat. Man kann sich... braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dieses kleine Mädchen ist extremst traumatisiert, hat eine Riesenangst vor diesem Vater. Und der Vater ist in den Knast gekommen, also ist ins Gefängnis gekommen und befindet sich jetzt in dieser Justizvollzugsanstalt und stellt regelmäßig den Antrag, dieses kleine Mädchen sehen zu wollen. Also beim Zuhören schon wird einem klar, das ist ja eine total absurde Idee. So. Nicht so in unserem Rechtssystem. In unserem Rechtssystem ist es so, dass dieses kleine Mädchen regelmäßig dazu befragt wird von einer Gutachterin, ob es eventuell sinnvoll sein könnte, dass dieses kleine Mädchen Kontakt zu seinem Vater bekommt. Allein die Befragung des Mädchens führt selbstverständlich dazu, dass es dem Mädchen hinterher deutlich schlechter als besser geht, um nicht zu sagen, wir retraumatisieren dieses kleine Mädchen regelmäßig mit dieser Befragung. Aber der Vater verliert ja in der Justizvollzugsanstalt nicht seine Elternrechte. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, es muss auch regelmäßig überprüft werden, ob er das wahrnehmen kann, dieses Kind sozusagen zu sehen. Was dem im Wege stehen würde, wäre ja, wenn wir das Kind damit schädigen. Und das überprüft man regelmäßig. Würde man sich die Frage stellen, ob das etwas Gutes ist für das Kind, ob das etwas Positives ist für das Kind, den Vater zu sehen, dann bräuchte man keine Befragung durchzuführen. Dann bräuchte man auch keine Gutachterin an der Stelle. Aber da es darum gar nicht geht, weil wir Kinderrechte eben nicht festgeschrieben haben, kommt es zu solchen totalen Schieflagen in Prozessen, die Kinder letztendlich lediglich als Objekte eines Verfahrens betrachten und eben nicht als Subjekte.
Das macht in mir gerade ehrlich gesagt relativ viel auf, weil ich mich erinnere an die Zeit, wo ich im Jugendamt gearbeitet habe, also Teil selber von Gerichtsprozessen war und es immer wieder auch deutlich wird, das Jugendamt regt Verfahren an und Kinder sind Verfahrensbeteiligte, aber das war es dann halt auch schon. Und trotzdem gibt es Situationen, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann und sagen kann, ich verstehe es einfach nicht, dass das Wohlbefinden, dass das Kindeswohl, die kindeswohldienliche Entwicklung und zwar auch ein bisschen, ehrlich gesagt, präventiv nicht die Wertigkeit hat, die ein Sorgerecht, ein Elternrecht, ein Umgangsrecht hat. Da zerfleischen sich Erwachsene, die völligst den Blick aufs Kind verloren haben und trotzdem geht es um einer der beiden Erwachsenen bekommt Recht. Und wie oft ich gehört habe, Eltern und Kinder sind einander schicksalhaft verbunden, das lässt mir immer noch die Nackenhaare aufstellen. Weil es nicht heißt, Kinder haben ein Recht auf Schutz. Und zwar ein ganz besonders. Sie haben ganz andere Bedürfnisse. Sie sind in ihrer Entwicklung viel schutzbedürftiger. Und all das findet eben nicht diesen Form von Raum, die es bräuchte. Weil auf der anderen Seite ein Elternrecht steht, was unfassbar geschützt ist im Vergleich zu Kindern, die eben im Grundgesetz mitgedacht werden über Formulierungen wie Schutz von Ehe und Familie und Kinder gehören da halt irgendwie so dazu. aber sie haben keine eigene Priorisierung.
Und schau dir doch Diskussionen an, die es gibt. Nehmen wir mal die Scheidungsdiskussionen. Da geht es darum, dass traditionell sozusagen Frauen in Verfahren oder Mütter in Verfahren die Kinder bis zu einem gewissen Zeitpunkt eher zugesprochen bekommen haben. Dann gab es eine Bewegung, dass man gesagt hat, man will die Rechte von Vätern stärken, so. Und dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Aber was fehlt, ist zu sagen, lass doch einfach mal von der Perspektive des Kindes schauen. Dann erübrigt sich diese Diskussion übrigens. Dann kannst du dir sparen, darüber zu diskutieren, ob vielleicht bei der Mutter oder beim Vater oder ob jetzt Mütterrechte oder Väterrechte. Nee, es könnte einfach schlicht und ergreifend so einfach sein, dass man sich die Frage stellt, was ist denn für das Kind da eigentlich das Entscheidende? Das könnte das entscheidende Moment sein. Oder schau dir die Diskussion um Pflegefamilien an, auch Bereitschaftspflegeverhältnisse, und dann sagen die eher bürgerlichen Parteien, ja, dann muss aber das Herkunftssystem muss aber gestärkt werden. So, da darf man nicht zu schnell sagen, das kommt nie wieder zurück zum Herkunftssystem, das Kind. Dann gibt es die anderen, die sagen, ja, nee, das kann man einer Pflegefamilie nicht zumuten oder auch einer Profi-Pflegestelle nicht zumuten, dass man ein Kind dann wieder nach so langer Zeit zurückgibt zu den Eltern und so. Total interessante Diskussion, aber in meinen Augen völlig am Thema vorbei. Das Thema müsste doch sein, was ist denn für das Kind, für das einzelne Kind das Entscheidende und was ist denn für deren Lebensweg das Beste und das Wichtigste und das Entscheidende. Und allein wie diese Diskussionen geführt werden, macht deutlich, dass wir Kinder eben nicht in das Zentrum dieser Diskussion stellen.
Und ich finde, wir geben uns auch ein bisschen, ehrlich gesagt, mit so vordergründigen Faktoren zufrieden. Weil, also natürlich gibt es in Gerichtsverfahren den Verfahrensbeistand, der vertritt den Willen des Kindes, aber übrigens nicht das Recht des Kindes. Es wird immer so gesagt, das ist der Anwalt der Kinder. Ich würde immer sagen, es ist ein partizipativer Gedanke, ihnen Stimme zu geben, aber eben nicht aufgrund einer Rechtsgrundlage. Und damit ist es nicht gleichwertig zu Eltern, die mit Anwälten da sitzen. Und deshalb... das macht es nochmal so deutlich, dass ich für mich persönlich gerne Abstand nehmen möchte von der Formulierung der Anwalt des Kindes. Nein, die Stimmweitergabe des Kindes, aber nicht der Anwalt, nicht die rechtliche Vertretung. Und finde ich, unterstreicht nochmal so dieses Ungleichgewicht davon. Und zu dieser Diskussion um Pflegefamilien, auch da, Kinder haben doch ein Recht auf Entwicklung, aber wenn sich Kinderrechte im Grundgesetz wiederfinden würden, dann müssten wir uns ja meiner Meinung nach damit auseinandersetzen, was wäre denn die bestmögliche Entwicklung und Erziehung und Bildung und eben nicht, was ist das Mindestmaß und wo wollen wir vorm Unterschreiten schützen, sondern wo wollen wir Kindern, Jugendlichen Rechte geben, wo wollen wir ihnen das Bestmögliche versuchen zu geben. Und das übrigens auch als Rechtsverantwortliche, als Staat, als Regierung, als Parteien. Wo rücken wir Kinder zentral in die Mitte? Und es gibt verschiedene Ausarbeitungen dazu, welche Kinderrechte es braucht. Ich würde gerne mal mit dir überlegen, welche Rechte würden wir unseren Kindern auf jeden Fall zusprechen wollen? Welche Kinderrechte, findest du, bräuchte es? Das darf sich decken übrigens mit der UN-Kinderrechtskonvention, die Kinderrechte vorschlägt. Das dürfen aber auch nochmal freie Gedanken zu Kinderrechten sein, die wir unseren Kindern und den Kindern der Familien, die hier zuhören, gerne zusprechen würden.
Ich würde da mal mit was sehr Fachspezifischem anfangen, aber ich glaube, ein Großteil unserer Hörerschaft kommt vielleicht auch aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung, weil sie sich professionell damit beschäftigen oder weil sie vielleicht selber schon mal Teil von Hilfen zur Erziehung gewesen sind. Deswegen ist das vielleicht nicht so ganz unbekannt. Möchte da aber einfach mal so einen Gedanken kreieren. Also ich habe auch viel mit Care-Leavern zu tun gehabt im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn. Und eine Care-Leaverin hat mal zu mir gesagt, warum heißt das eigentlich Jugendamt? Also so wie das strukturiert ist, müsste das doch eigentlich Elternamt heißen. Und ich konnte verstehen, was sie meint, weil wir im Bereich der Hilfen zur Erziehung und die Situation, also Hilfen zur Erziehung, das ist das, was wir hier machen.
Das heißt übrigens nicht Hilfen zur Entwicklung.
Genau, es heißt Hilfen zur Erziehung. Es geht eben nicht um die in erster Linie um die Entwicklung des Kindes. Ja, also wenn Kinder hier sind, dann legen wir großen Wert darauf. Und wir beschreiben ja auch so Dinge wie vom Kind her zu denken, vom Kind her zu handeln, auch Hilfen auch komplexe Hilfen sozusagen nicht irgendwie so auseinander zu dividieren, dass es immer komplizierter wird, sondern wirklich vom Kind her zu denken. Aber eigentlich ist das eine Ableitung, die das Gesetz nicht vorsieht, so, sondern es gibt eben die, also die Idee ist, ich bin Eltern und als Eltern habe ich ein Recht darauf, eine Hilfe zu bekommen, wenn ich Schwierigkeiten habe bei der Erziehung meines Kindes. Ich habe aber kein Recht als Kind darauf zu sagen, ich habe Schwierigkeiten mit der Erziehung meiner Eltern. Ich habe das wieder indirekt, wenn andere feststellen, dein Kindeswohl ist bei deinen Eltern gefährdet, dann können wieder andere Erwachsene eingreifen und sagen, ja, da muss man ja mal was machen. Aber es gibt eben nicht, man könnte ja mal auf die Idee kommen zu sagen, es gibt ein Antragsrecht von Kindern.
Das wollte ich gerade sagen, es ist in Abhängigkeit Dritter. Es ist nicht das eigene Recht.
Genau. Und man stelle sich vor, also wenn jetzt Kinderrechte im Grundgesetz stehen würden, dann könnte man auf die Idee kommen, dann müssten sie ja eigentlich in verschiedenen Bereichen auch einen höheren Stellenwert bekommen. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen, im Bereich der Hilfen zur Erziehung würden Kinder ein Antragsrecht haben. Wenn das so wäre, dann müsste sich ein Amt, müsste sich eine Gesellschaft ja auch Gedanken darüber machen. Und ich glaube, da gäbe es genügend schlaue Menschen, die da Ideen dazu hätten. Wie gestaltet man sowas aus, dass das nicht nur eine leere Worthülse ist, sondern dass Kinder wirklich kommen und sagen, ja, da habe ich jetzt aber gerade mal ein Problem mit. Also, ne, wie sieht sowas, wie könnte so eine Behörde dann kindgerecht aussehen? Da hätte große Lust, über sowas mal kreativ nachzudenken. Und ich glaube, bei den öffentlichen Trägern gäbe es auch genug Menschen, die Lust hätten, über sowas mal nachzudenken. Aber dazu kommt es eben gar nicht, weil wir eben das sind keine Hilfen für Kinder, sondern das sind eben, abgesehen von 35a, das ist eine Sondersituation, vertiefen wir jetzt mal nicht weiter, aber sind das eben Hilfen für Eltern. So. Und daraus leitet man dann verschiedene andere Sachen ab. Aber mir ist das viel zu wenig. Das wäre mal eine ganz konkrete Sache, die fände ich spannend. So.
Oder, ich fasse zusammen, wenn ich das Antragsrecht für Kinder.
Ja, Antragsrecht für Kinder. Wenn ich jetzt in unserem Bereich bleibe, also wenn ich mir das anschaue, wie sträflich wir umgehen mit den sogenannten Care-Leavern.
Erklär bitte einmal für nicht professionelle Menschen und Zuhörer, was Care-Leaver sind.
Das sind eben Kinder, Jugendliche häufig, die lange in einer Hilfe zur Erziehung sich befunden haben, oft in einer Wohngruppe. Ich nehme jetzt mal die Wohngruppe als Beispiel. Ja, leben jetzt in einer Wohngruppe. Nehmen wir mal einige, die da wirklich 5, 6 Jahre, 7 Jahre, manche, die mit 6 Jahren in die Wohngruppe eingezogen sind, vielleicht nochmal dann in die Jugendwohngruppe gewechselt sind und irgendwie, keine Ahnung, nach 15 Jahren oder 12 Jahren dann aus der Wohngruppe ausziehen. So, und wie ist es für dich, für einen selbst, wenn man mit 18, 19 von zu Hause auszieht? Was ist, wenn du dann das erste Mal in deinem Leben selbst tätig eine Waschmaschine bedienst, eine Steuererklärung machen musst oder einen Mietvertrag unterschreiben musst? Was tust du? Du rufst Mama und Papa an im besten Falle und fragst, wie geht das eigentlich nochmal? Könnt ihr mich einfach nochmal unterstützen dabei? Das gibt es bei Care-Leaver nicht. Also das gibt es eben nicht regelhaft, dass man sagt, ey, ihr habt auch ein Recht darauf, wenn ihr jetzt lange irgendwo gewohnt habt, dass ihr nochmal zurückkommen könnt und nochmal fragen könnt und dass es dann auch ein Kontingent in der Einrichtung gibt für genau solche Dinge. Weil wir das, also ehrlich gesagt, ich glaube nicht mal, weil wir das nicht wollen, so, oder weil das an finanziellen Dingen scheitert, sondern weil wir das gar nicht sehen. Weil wir gar nicht sehen, dass was mit diesen Kindern ist. Und dass die vielleicht auch genauso ein Recht haben, wie Kinder, die in Familien groß geworden sind, nochmal Unterstützung sich zu holen. Und wir sehen das hier. Wir machen regelmäßige Treffen auch mit unseren sogenannten Care-Leavern, die hierher kommen. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und also auch da könnte ich mir eine Stärkung vorstellen. Das ist jetzt erstmal so ganz eng gefasst aus dem Bereich, mit dem ich ja jeden Tag zu tun habe. So, ne? Darüber hinaus, glaube ich, könnten wir Kinderrechte alleine schon dadurch stärken, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, welche Aufwachsbedingungen haben Kinder eigentlich in diesem Land. Und darum ist es ja leider auch nicht besonders gut bestellt. Fangen wir mit der Kita-Bildung an oder mit der Bildung in der Krippe an. Schauen wir uns doch mal die Verteilung von Mitteln an für universitäre Bildung, für die Älteren. Und Geldern, wie wir Kitas ausstatten oder wie wir Kinderkrippen oder wie wir Schulen ausstatten. Also mein Sohn, ich will das jetzt mal, also und da kann die Schule ja nichts dafür, ne? Total tolle, engagierte Schule, an die mein Sohn gegangen ist als Grundschüler. Mittlerweile ist er auf einer weiterführenden Schule, aber Aber die Jungs mussten raus aus dem Gebäude, bei Wind und Wetter übrigens. Und außerhalb des Gebäudes war dann irgendwo das Jungenklo. Also nur so am Rande übrigens. Worüber haben wir in dem letzten Podcast gesprochen? Da haben wir über Täterstrategien bei sexuellem Missbrauch gesprochen. Da fällt mir dann nicht mehr viel zu ein, wenn wir kleine Jungs unbeaufsichtigt außerhalb von Gebäuden keine andere Möglichkeit bieten, auf die Toilette zu gehen als außen. Das würden wir, also stell dir mal vor, das würden wir in einem Bürogebäude machen. Wir würden sagen, also ein Klo haben wir hier, aber da musst du einmal raus, einmal über den Hof und da ist dann unser Klo. Also Erwachsene würden sagen, sag mal, spinnst du? Aber Kindern muten wir so etwas zu.
Ich möchte sagen, dass es einen guten Film dazu gibt, der das abbildet, und zwar aber mit dem Aspekt der Zweiklassengesellschaft, wo es noch die Unterscheidung von Toiletten zwischen schwarzen Menschen und Weißen gab. Da gibt es einen ganz tollen Film zu, ich suche ihn raus und schreibe ihn nochmal in die drunter Kommentare, weil genau da war das Thema, dass eben Toiletten getrennt angeordnet waren und das über einen kompletten Hof gerannt werden muss dafür, weil die eben nicht an Ort und Stelle stattfinden, was bescheuert ist.
Krasser Vergleich, absolut, aber ehrlich gesagt ja, und ja. So gehen wir teilweise mit Kindern um. So.
Ja.
Und ich finde das, wenn wir überlegen würden, wir müssten ja eigentlich die besten Köpfe, die wir in diesem Land haben, die am besten ausgebildeten Köpfe und die am besten gestalteten Bedingungen, die müssten wir doch zur Verfügung stellen für kleinste Kinder, weil wir doch wissen, dass ein Aufwachsen und dass gerade die Entwicklung eines Kleingehirns ganz vulnerabel ist und umgekehrt mal als Chance, ne, dass wahnsinnig viel geht in dem Moment, wo ein Gehirn noch gerade mal 3 Jahre alt ist, ja. Also müssen wir doch das allerbeste, was uns dazu einfällt, dort reinstecken. Tun wir nicht. Und das hat was damit zu tun, dass Erwachsene die Gelder verwalten und gestalten, und dass denen scheinbar aus dem Blick verloren geht, wie wichtig Kinder sind.
Ich möchte an der Stelle nochmal einhaken. Einmal zu dem Bezug gerade der sehr jungen Kinder. Ich kann da nur sagen, privat mich sehr dafür engagiert, gerade weil es eben für mich, meine Tochter ist noch sehr jung, ein absolutes Aufregerthema ist. Gar nicht, weil unsere Kita beispielsweise da nicht ihr Bestes geben würde. Aber wenn ich Formulierungen in Gesetzesentwürfen und Texten und Referentenentwürfen lese, die von einer Aufsicht statt von Bildung sprechen, dann finde ich das wirklich übrigens fahrlässig, wenn das der Zukunft unseres Landes, ich finde das immer spannend, dass das die begriffliche Formulierung ist, wenn wir in die Zukunft relativ wenig investieren, zu tragen kommt. Also die Zukunft unseres Landes wird finanziell und in Bedacht und in Wertigkeit und Wirksamkeit übrigens recht klein gehalten dafür, wie wahnsinnig viel formuliert wird, was dafür angeblich getan wird oder was man besser mal tun würde. Und das Zweite, um nochmal ein bisschen zurückzukommen, war meine Frage, nämlich welche Kinderrechte es bräuchte. Wir hatten das Recht, dass Kinder und Jugendliche selbst Anträge stellen könnten, das Recht, finanzielle Möglichkeiten in Bildungssystemen, so habe ich es jetzt nochmal verstanden, dass es da mehr gibt.
Also nicht nur finanzielle Möglichkeiten, sondern das Recht auf eine bestmögliche Entwicklung. Auch da ein Beispiel dafür, wenn ich in einer Schule nach wie vor im Jahr 2026, genauso wie übrigens im Jahr 1980, als ich zur Schule gegangen bin, Hausaufgaben aufgebe und diese Hausaufgaben, wie der Name schon sagt, zu Hause gemacht werden. Und diese Hausaufgaben, und machen wir es mal nichts vor, das ist in vielen Schulen, obwohl das eigentlich gar nicht so sein sollte, immer noch der Fall, auch dazu beitragen, wie gut du so mitkommst, wenn du die regelmäßig machst oder nicht regelmäßig machst und ob du lernst oder nicht lernst für eine Arbeit. Wenn ich das nicht in der Schule anbiete, dann heißt das schlicht und ergreifend, dass der Lernerfolg von Kindern und damit die Grundlage ihrer Zukunft vom Elternhaus abhängt. Von nichts anderem. Das heißt, wir schaffen Situationen immer noch, wirklich immer noch, dass Kinder, wenn sie Glück haben und haben bemühtes, engagiertes Elternhaus, dann können sie sich entwickeln. Und wenn sie Pech haben, tja, dann haben sie das eben nicht. Und davon hängt dann ihr Lernerfolg immer noch viel, viel zu häufig ab. Es ist ja eben nicht die Regel, dass man das anders gestaltet, so, sondern das ist also leider in vielen Fällen immer noch die Ausnahme. Und das halte ich für eine Vollkatastrophe, ehrlich gesagt.
Kinder sind halt nicht Fokus, ne? Sie sind immer abhängig davon, dass jemand anders entscheidet, dass jemand anders ihre Gefahr sieht, dass jemand anders was Bestmögliche, was Gutes für sie will. Aber immer in Abhängigkeit, nie in Selbstwirksamkeit, nie eben mit einem eigenen Kinderrecht. Und ich möchte kurz meinen Schmunzler eben erklären und nochmal teilen, als du gesagt hast, 1980, als du zur Schule gegangen bist, ich bin 93 geboren, darüber musste ich gerade kurz schmunzeln, weil wir auch in der Vorbereitung irgendwie sprachen über Gesetzesentwürfe und wer was so denn mitbekommen hat und wir dann nochmal festgestellt haben, dass es sich manchmal ein bisschen anders anfühlt, weil in meiner beruflichen Tätigkeit auch im Jugendamt war sehr klar, dass es den Paragraphen 8a gibt. Darüber sprachen wir kurz in der Vorbereitung, weil das da bei mir schon impliziert war, dass es den Schutzauftrag für Kinder im Gesetz zumindest gibt.
Ja.
Schutzauftrag, nicht Präventionsauftrag.
Ich war tatsächlich schon beruflich aktiv, als dieser Paragraph 8a eingeführt worden ist. Und ich kann mich wirklich noch gut daran erinnern, was für eine Hilfskrücke das letztendlich gewesen ist, weil man einen wichtigen Aspekt einfach nicht ausreichend genug beleuchtet hat. Und diese ganze Frage von Wächteramt und ist eine Hilfe eigentlich ausreichend, um eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden? Was ja schon nicht besonders viel ist, finde ich. Aber okay, wenigstens das, ja. Also diese Diskussion, die wurde plötzlich geführt und dann wurde die Frage gestellt, ja, okay, dass also Jugendhilfeeinrichtungen das, also HZE-Einrichtungen machen, das ist ja noch okay, aber Kitas jetzt, echt mal? Und wo es dann natürlich irgendwann hieß, ja klar, müssen auch die sagen, bin ich eigentlich ausreichend, um eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden, beziehungsweise findet trotz meiner Arbeit eine Kindeswohlgefährdung statt und dann bin ich eben verpflichtet zu melden und so. Diese ganzen Dinge, die heute selbstverständlich sind, aber die gab es damals noch nicht und das ist eben auch alles noch gar nicht so wahnsinnig alt. Und wenn du dir die Entwicklung von Kinderrechten, also was heißt Kinderrechten, also wenn du dir das Ende von Gewalt gegen Kinder anguckst, dann ist das ja auch noch gar nicht so wahnsinnig alt. Also wir haben noch in den 60er Jahren eine Diskussion darüber gehabt, dass es ja nicht mehr angemessen ist, dass nur Väter ihre Kinder verprügeln dürfen, sondern man hat im Rahmen von Gleichberechtigung das Gesetz angepasst, dass dann auch Mütter ihre Kinder verprügeln dürfen. Man muss man sich mal vorstellen. Ist jetzt schon länger her, aber so, meine Eltern werden sich daran erinnern können. So, also das ist jetzt so. Ist jetzt nicht irgendwie aus einer Zeit, an die man jetzt irgendwie gar keine Erinnerung mehr hat. Und der nächste Schritt übrigens, also dass es dann zu einer wirklichen Ächtung gekommen ist, ja, dass man nicht nur gesagt hat, also es gab so Zwischenschritte, ne, dass das, also die Züchtigung soll dann würdevoll passieren und so, ne? Also alles so Formulierungen, die einem heute, wo sich der Magen umdreht. Aber zu einer wirklichen Ächtung ist es ja erst in den 90er Jahren gekommen, dass man wirklich das erst geächtet hat.
Ja, und so ein echtes Bewusstsein dafür, ne? Also ich war in einer Fortbildung im letzten Jahr und das war spannend, weil es gab einen Zeitstrahl, genau nämlich mit den Rechten und der rechtlichen Veränderung. Und da sollte von den Teilnehmenden zugeordnet werden, wann es welche Rechte gab. Nahezu alle waren so auf dem Trip zu sagen, boah, das Abschaffen von Gewalt gegen Kinder, muss super früh gewesen sein. Und die Dozierende stand da und hat dann nochmal auch gesagt, so, Leute, nette Idee. Aber erstmal wurde gesagt, nee, wir befähigen jetzt übrigens auch die Mütter, rechtlich prügeln zu dürfen, dass es zumindest gleichermaßen Hand in Hand geht. Und wir saßen da und waren auch nochmal als Fachkräfte, die in Profession arbeiten, aber auch mit einem sehr jungen Altersdurchschnitt, das muss man auch nochmal sagen, saßen da und waren irgendwie fassungslos, weil in unserem Verständnis das noch auch ganz anders war. Und das Bewusstsein dafür zu schaffen und sichtbar, also da auch sich der Zeitstrahl so angeboten hat, sichtbar zu machen, an welcher Stelle es übrigens erst darum ging, dass Kinder ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben. Das ist wahnsinnig schockierend gewesen. Schockierend für selbst für Menschen in Profession. Und das ist schon auch beeindruckend, wenn sich daran dann nochmal messen lässt, wie viel Wert, Wertigkeit, Wertschätzung, wie viel Recht geben wir den Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft, den schützenswertesten Minderheiten. Ich kann an der Stelle nochmal auf das Buch verweisen, Minderheiten ohne Schutz. Ich finde das ein wirklich, wirklich gutes Buch. Ich habe das in einer der vergangenen Folgen in die Kommentare geschrieben, kann euch das wärmstens ans Herz legen, das zu lesen, weil es genau darum geht, dass eben Kinder eine Minderheit sind, die eben keine Lobby hat, die nicht geschützt ist. In einer Gesellschaft, so ist der Untertitel auch des Buches, in einer alternden Gesellschaft. Ja, also das ist wahnsinnig viel in Betrachtung. Erwachsene Menschen, Rechte von Senioren beispielsweise finden auch immer mehr Raum. Aber Kinderrechte übrigens nicht. Hm. Wie verrückt.
Nur mal so eine, was würdest du denn raten? Oder habt ihr das, war das bei euch Thema, wann das Prügeln in Schulen untersagt worden ist?
Nee, es war leider nicht Thema, aber es gab den Kommentar, dass das wohl übrigens noch eine Runde später erst stattgefunden hat, hat nämlich einer der Mitteilnehmenden nämlich auch nochmal mit eingeworfen.
Tatsächlich ist das Prügeln in den allermeisten deutschen Schulen 1973 untersagt worden. Ausnahme, das Bundesland Bayern, da war es erst 10 Jahre später, 1983.
Die Hörer können das nicht sehen, ich schlage die Hände vor dem Kopf zusammen, weil das so unglaublich absurd ist, wenn wir uns Kinder, Jugendliche angucken. Und auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, wenn wir Kinder und Jugendliche in unserem System hier erleben und sehen, was die erlitten haben durch Erwachsene, bevor sie geschützt werden, dann kann man eigentlich nicht anders, als zu sagen, es braucht ganz, ganz dringend Kinderrechte, die dafür sorgen würden, vielleicht, dass wir auf jeden Fall mal ein bisschen weniger zu tun hätten. Erstmal eine ordentliche Menge mehr, ehrlich gesagt, aber dann hoffnungsweise ein bisschen weniger, weil Kinder ein Recht haben und dann vielleicht auch ein Recht, übrigens frühzeitig Hilfen zu bekommen. Das ist nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge, wann Hilfen eigentlich starten und ab wann Unterstützung beginnt und ab wann sie wichtig und wirksam wäre.
Und wer denkt, dass wir ja ein ganz gutes Netz haben von Hilfen zur Erziehung in Deutschland, da kann man ja schon auf den ersten Blick sagen, wir schaffen es schon lange nicht mehr, die Kinder zu betreuen, die das brauchen, so, weil also wir haben riesengroße, lange Wartelisten und ich kenne eigentlich keinen Träger, dem das nicht so geht. Und dann gibt's ja noch wiederum mehrere alarmierende Zahlen, die so deutlich machen, welche Schädigungen nehmen Kinder, müssen Kinder in Kauf nehmen in Deutschland, ohne dass eine Hilfe greift. Und vielleicht auch manchmal, obwohl eine Hilfe greift. Also nehmen wir mal die alarmierendsten Zahlen vorweg. Jede Woche sterben in Deutschland 3 Kinder. Gab mal ein Jahr, da waren es 2 Kinder pro Woche an den Folgen von häuslicher Gewalt. Also das ist eine Zahl, wenn ich die nenne, selbst wenn ich mit gut informierten Journalisten zu tun habe, wo die zusammenzucken und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Und die eigentlich erst, nachdem sie selber die Kriminalstatistik gelesen haben, merken, ach, diese Zahl stimmt. Das passiert im Stillen, das passiert ohne, dass wir hingucken. Und dazu gibt's auch keine Markus-Lanz-Sondersendung oder sonst wie. Das wird einfach in Kauf genommen. 3 Kinder jede Woche, die schlicht und ergreifend sterben an den Folgen von häuslicher Gewalt. Mich lässt das nicht los, wenn ich das höre. Und dann gibt's die Zahl von 18.000 angezeigten Fällen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Und das Dunkelfeld ist um ein Vielfaches höher, um ein wirklich Vielfaches höher. Wir haben ja darüber gesprochen, auch in den letzten Sendungen, wie stark tabuisiert das Thema ist und dass natürlich die allerwenigsten Fälle überhaupt angezeigt werden. Und dann noch die letzte Zahl, 25% der Kinder, die in Familien aufwachsen, wo mindestens ein Elternteil psychisch erkrankt ist. Auch keine ganz ideale Aufwachsbedingung. Und das sind alles Dinge, die passieren jetzt, heute, in Deutschland. Und mir fehlen da manchmal die Worte, dass Politik nicht die Verantwortung übernimmt, zu sagen, wir müssen hier dringend was verändern. Und es geht hier nicht um Symbole, es geht hier für manche Kinder um Leben und Tod.
Und ich würde das alles unterstreichen und die Dramatik davon und sagen, dass es wirklich, wirklich absurd ist, dass das die Realität ist, in der wir 2026 hier sitzen und einen Podcast dazu aufnehmen. Also, dass wir nicht hier sitzen und darüber reden, welche Kinderrechte bräuchte es denn besser mal noch, ja, wie man eigentlich denken müsste. Und trotzdem, und das ist vielleicht ein bisschen eine gemeine Frage, glaube ich, solche Dinge passieren, weil ein System, Personen geschützt werden, die eben mehr Lobby haben. Also die Frage nach, wem nützt es denn, dass es keine Kinderrechte gibt? Und in meiner Wahrnehmung, ehrlich gesagt, will ich eine Bauchgefühlsantwort geben. Das nützt vor allen Dingen ganz viel Finanzen, weil Kinderrechte zu installieren teuer wäre, weil Kinder dann ein Recht auf echten und zum Teil präventiven Schutz hätten.
Durchaus denkbar. Ich halte es für absolut möglich, dass es so ist. Ich halte leider auch für möglich, dass man einfach, dass das unfassbar gedankenlos ist. Also ich glaube manchmal, dass dieses Thema Kinder in ihrer Eigenständigkeit zu sehen, in ihren Aufwachsbedingungen, in ihrer Würde zu sehen, im Denken von vielen Erwachsenen überhaupt nicht vorkommt. Also das finde ich fast noch schlimmer. Also meine These finde ich fast noch schlimmer, als zu sagen, ich will Geld sparen, das finde ich schon schlimm genug. Aber es kommt oft gar nicht vor. Und das erschreckt mich eigentlich am allermeisten. Also wir fragen Kinder, was willst denn du mal werden? Aber wir gestehen uns nicht ein, dass Kinder schon sind. Kinder sind schon. Und sie sind auch keine kleinen Erwachsenen. Sie sind eigenständige Persönlichkeiten mit einer eigenen Persönlichkeit, mit einer eigenen Würde. Und das findet mir viel zu wenig statt in der Diskussion. Und übrigens auch es findet auch in meinen Augen viel zu wenig Öffentlichkeit darüber statt.
Ich kann mich da quasi selbst zitieren aus einer der vorigen Folgen, zu sagen, es ist so unglaublich wichtig, dass es nicht gleichberechtigt heißt, aber gleichwertig. Der Wert des Kindes ist der gleiche, den ich mir selber zumesse. Und diese Betrachtung bräuchte es politisch, in Rechten, in der Wahrnehmung einfach viel, viel mehr. Ich möchte die Folge rund machen und danke dir dafür. Das war irgendwie sehr lebhaft, weil wir einfach beide ja auch für dieses Thema sehr brennen. Rund machen, trotzdem nochmal mit der Idee zu sagen, welche Kinderrechte bräuchte es. Und ich möchte abschließen mit dem Recht auf, ich gucke gerade aus dem Fenster und habe richtig gutes Wetter, ich wünsche Kindern ein Recht auf Draußenzeit, auf Erleben und im Zweifel auch auf Eis. Möchtest du noch ein Kinderrecht dazu ergänzen?
Nein, also ich finde, also für mich ist das eigentlich jetzt ziemlich rund so. Ich glaube allerdings, wenn das einmal da wäre, wenn diese Kinderrechte einmal festgeschrieben wären, dann hätten wir ja auch die Verpflichtung, uns als jeden Tag wieder neue Gedanken darüber zu machen, mit einer wachsenden Gesellschaft, mit einer Gesellschaft, die sich weiterentwickelt, was brauchen Kinder dabei? Und dass wir die nicht am Wegesrand zurücklassen, sondern mit ihnen gemeinsam Zukunft gestalten. Und ehrlich gesagt, das ist doch eigentlich überhaupt nichts, überhaupt keine Bürde, sondern ich finde, wenn man sich überlegt, so, also ich habe ja nun selbst 3 eigene Kinder, also wenn man sich überlegt, mit Kindern gemeinsam Zukunft gestalten, da kriegt man doch richtig Lust drauf. Und das ist doch was total super Angenehmes und etwas super Nettes, wo man sagt, okay, das macht doch richtig Spaß, mit Kindern gemeinsam Zukunft zu gestalten. Und ich würde mich freuen, wenn wir das zunehmend hinkriegen, dass wir in einem Land leben, wo wir Lust darauf haben, mit Kindern gemeinsam Zukunft zu gestalten.
Und wir wollen dazu auch nochmal die, die uns zuhören, einladen, in die Kommentare zu schreiben, was ist denn eure Idee von einem guten Kinderrecht? Und wenn ihr bei uns im Träger arbeitet, laden wir auch regelmäßig dazu ein, genau darüber zu sprechen. Wir haben Gruppen dafür und ich kann an der Stelle nur sagen, beteiligt euch daran, Kinderrechte und das gelebte Kinderrecht stark zu machen, egal in welchem Kosmos ihr seid. Hier in der Form des Podcasts gern in den Kommentaren. Lasst uns dazu in den Austausch gehen und ansonsten im Kleinen und im Großen.
Und an alle Bundespolitiker, die uns heute zuhören, egal von welcher Partei, an alle Bundestagsabgeordneten, bitte, bitte setzt euch dafür ein. Vielleicht habt ihr diese Folge jetzt gehört. Vielleicht inspiriert euch das auch nochmal und vielleicht merkt ihr auch nochmal, welche Dramatik dahinter steckt. Setzt euch bitte dafür ein, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Und wenn das einmal vernünftig beschrieben ist, dann arbeiten wir auch daran, dass sich das immer weiterentwickelt, mit euch gemeinsam. Und an die Hörerinnen und Hörer, die nicht in dem Bereich tätig sind, sprecht sie an, eure Volksvertreter. Da sitzen sie nämlich, dafür sind sie nämlich da. So, guckt, wer das nicht weiß, guckt einfach nach. So kann man googeln, so wäre es eigentlich mein Bundestagsabgeordneter in meiner Region. Und sprecht die Leute an und sagt denen, hey, Das ist wichtig, habe ich gehört, finde ich wichtig. Wie stehst denn du eigentlich dazu? Nur wenn wir die damit konfrontieren und nur wenn wir laut werden und wenn wir das immer wieder ansprechen, dann ändert sich auch was.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Mitdenken, Mitüberlegen, die Einladung, das auch weiter zu tun und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Kinderschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.